Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen, ganz besonders die, die jetzt heute Nachmittag neu dazugekommen sind. Unser Thema lautet ganz aktuell: Was kommt auf uns zu? Was sagt die Bibel über die Zukunft der Welt? Und da möchte ich gleich beginnen, indem ich ein paar Schlüsselgedanken erkläre, wie man den Einstieg in die biblische Prophetie bekommt. Prophetie ist ja so wichtig und bedeutend in der Bibel. Wenn man nur denkt an die ausdrücklich prophetischen Bücher wie Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, die 12 kleinen Propheten, in der Offenbarung, im Neuen Testament die Offenbarung, und dazu kommen all die prophetischen Abschnitte in den übrigen Büchern der Bibel dazu. Wie kommt man da rein, in diese Fülle? Nun, ganz wichtig, im Zentrum der ganzen Bibel und damit auch im Zentrum der biblischen Prophetie steht eine Person, der Sohn Gottes, der Herr Jesus, der Messias. Der Messias bezeichnet ja den verheißenen Erlöser, der im Alten Testament angekündigt war und sich dann erfüllt hat durch das Kommen des Herrn Jesus im Neuen Testament. Und es ist so, dass die Propheten des Alten Testaments haben den Messias auf zwei ganz verschiedene Arten beschrieben. Viele Abschnitte reden über ihn als den leidenden Messias, der für unsere Sünden sterben sollte. Jesaja 53, Psalm 22, Daniel 9 und so weiter und so fort. Viele Abschnitte reden von ihm als dem König über alle Könige, der kommen wird, um Ordnung in diese Welt zu bringen, Frieden in diese Welt zu bringen. Nun, wie bringt man das zusammen? Eigentlich ganz einfach, wenn man die Lösung weiß. Diese Stellen sprechen über zwei verschiedene Kommen des Messias in diese Welt. Ein erstes Mal sollte er kommen, um das grundlegende Problem der Sünde zu lösen. Und das hat Jesus Christus durch sein Kommen vor 2000 Jahren erfüllt. Ich habe das für mich so aufgeschrieben in einer Liste und ich bin auf über 300 erfüllte Prophezeiungen gekommen. Im Zusammenhang mit dem ersten Kommen des Messias. Das zweite Kommen des Messias ist noch ausstehend. Aber da wird er kommen eben als König, als Richter der Welt. Das ist da so angedeutet auf der Folie. Und nun ein Schlüssel, wie man im Alten Testament diese zwei Erscheinungen ein und desselben Messias unterscheiden kann. In Verbindung mit dem ersten Kommen haben die Propheten gesagt, er werde von der Masse seines Volkes abgelehnt und verworfen werden. Und als Konsequenz davon würde das jüdische Volk aus dem eigenen Land herausgerissen werden und unter alle Nationen zerstreut werden, weltweit. Nun, das ist genau geschehen. Ab dem Jahr 70 begann dieser Verlust des Landes und die Zerstreuung des jüdischen Volkes über alle 5 Kontinente hinweg. Wirklich, wie Mose das sagt in 5. Mose 28, Vers 64, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Von Israel aus gesehen, Ende der Erde, Tierra del Fuego, Südamerika, Chile, Argentinien, bis nach China, Japan, Thailand, Philippinen und von Nordamerika bis nach Australien und Neuseeland, von Skandinavien bis nach Südafrika. Wortwörtlich. Aber in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Messias haben die Propheten gesagt, in der Epoche davor werde das jüdische Volk weltweit wieder gesammelt werden und heimgeführt in das Land der Vorväter. Und das hat sich ereignet ab 1882. Dieses Jahr markiert die erste Aliyah, das heißt erste Einwanderungswelle in großer Menge von Juden heim ins Land der Väter. Und bis heute sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten heimgekehrt. Aus etwa 130 verschiedenen Ländern. Und der Staat Israel wurde wieder gegründet. Ich habe mich gefragt, wie viele Prophezeiungen über Endzeit sind eigentlich schon erfüllt seit 1882. Und da muss ich erklären, Endzeit bedeutet nicht die Zeit des Endes der Welt, der Weltuntergang, sondern das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Das ist die Endzeit. Und 1882 bis heute markiert also das Ende dieser rund 2000 Jahre Zwischenzeit. Und das ist besonders gekennzeichnet durch dieses Ereignis, das jüdische Volk kehrt heim. Ich lese aus Hesekiel 36, Vers 24. Im 6. Jahrhundert vor Christus prophezeit, also Jahrhunderte, bevor das jüdische Volk weltweit zerstreut wurde, spricht der Prophet von der Rückkehr aus der weltweiten Zerstreuung. Das muss man sich vor Augen halten. Gott spricht zum Volk Israel, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Jeder versteht das. Also da muss keiner kommen und meinen, das müsste man irgendwie tiefenpsychologisch deuten. Ja? Jedes Kind versteht, was die Aussage ist. Ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und da wird sogar noch gesagt, wem das Land gehört. Ja, das ist nicht allen klar. Und der UNO auch nicht so. Ja, aber es steht hier so und wir sehen die Erfüllung vor uns. Also diese Sammlung aus allen 5 Kontinenten ist ganz wichtig. Aber eben, ich habe mich gefragt, wie viele Prophezeiungen über Endzeit sind eigentlich schon erfüllt? Und ich habe eine Liste begonnen zu schreiben, für mich, P1, Prophetie 1, P2, P3 und bin auf P180 gekommen. Und da habe ich ein Buch geschrieben, Leben wir wirklich in der Endzeit? Und da waren zunächst fast 180 Prophezeiungen, dann kamen noch weitere dazu. Und dann habe ich geschrieben, in einer neuen Auflage, 180 erfüllte Prophezeiungen. Ja, da war also auch etwas, was ich gesagt habe im Buch, das ist noch nicht erfüllt, das muss jetzt noch kommen. Und dann einige Zeit später war das erfüllt. Und dann konnte ich in eine neue Auflage schreiben, das ist jetzt nicht mehr zukünftig, das hat sich so ereignet. Und das ist schon eindrücklich. Ich meine, da kann keiner kommen und sagen, das ist Zufall. Ich meine, nur ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung in der Schule gehabt, da weiß man, das wäre völlig absurd. Und das ist auch eine Herausforderung für alle Religionen. Ich meine, man kann einen Muslimen freundlich fragen, bring mir mal eine Liste mit 180 Prophezeiungen aus dem Koran, die sich erfüllt haben. Er wird nie kommen. Und darum muss man auch sehr höflich und achtungsvoll das fragen. Aber es geht ja nur, um das klarzumachen. Das gibt's nicht. Man kann auch Buddhisten fragen oder Hindus. Die werden nie mit einer solchen Liste kommen. Aber wir gehen dann weiter. Dann kommen wir mit der Liste von über 200 erfüllten Prophezeiungen über Weltgeschichte aus dem Buch Daniel. Ja, dann haben wir schon 380. Und dann, ja, warum nicht meine Liste mit den über 300 Prophezeiungen auf das erste Kommen des Messias? Und so weiter und so fort. Das ist der Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und nur sie. Keine anderen Bücher in dieser Welt. Also schon gewaltig. Und das stärkt das Vertrauen, die erfüllte Prophetie, in das, was eben in der Bibel vorausgesagt wird, für die Zukunft. Nun, was sich bereits erfüllt hat in unseren Tagen, ich habe gesagt, die Sammlung aus allen 5 Kontinenten und übrigens in mehreren Phasen, das war auch so vorausgesagt. Und die moderne Geschichte des jüdischen Volkes von 1882 bis Heute teilen wir ein in Einwanderungswellen. Also erste Aliyah, zweite Aliyah, dritte Aliyah und so weiter. Dann das Hebräische wurde wieder neu belebt. Das war ja eine tote Sprache. Seit über 1500 Jahren. Tot wie Latein. Muss ich vorstellen, man würde in der EU wieder Latein sprechen. Ja? Und die Lateinschüler, die müssten mal uns das zeigen, wie sie an den Schalter gehen und eine Fahrkarte lösen auf Lateinisch. Ja? Ja, dann lebt die Sprache wieder. Und nun ist es so, Hebräisch musste in der Endzeit wieder gesprochen sein, nach der Bibel. Und Hebräisch ist in unserer Zeit wiederbelebt worden. Das hat es noch nie gegeben. Und die Wüste, das Land musste ja nach der Entvölkerung der Juden eine Wüste werden, das ist geschehen, durch die Jahrhunderte. Aber diese Wüste sollte wieder aufblühen. Und heute exportiert Israel Schnittblumen. Ja, wie Holland. Ich habe mal in Holland darüber gesprochen und denen kann man sagen, Jüli seid nicht allein. Ihr seid nicht die Einzigen. Das macht Israelis auch. Und es wurde vorausgesagt, es werden umfassende Landkäufe getätigt werden. Und genau wo? Das hat sich genauso erfüllt. Die sind ins Land zurückgekommen und haben das Land ihrer Väter wieder aufgekauft. Aber es war auch vorausgesagt, in dieser Epoche wird es zu einer schrecklichen Judenvernichtung kommen. Die Shoah. Shoah heißt auf Hebräisch Katastrophe. Das war auch vorausgesagt. Und der Staat Israel sollte wieder gegründet werden. 1948 eine Tatsache. Die umliegenden Völker würden versuchen, Israel auszurotten. Dreimal ist das geschehen seit 1948. Der Versuch, aber es ist nicht gelungen. Dann die Eroberung des Tempelberges war vorausgesagt. Die Besiedlung des sogenannten Westjordanlandes. Ein beständiger Hass gegen Israel durch die Nachbarn. Auch die Eroberung Jerusalems von 1967 war auch vorausgesagt. Und eben, dass der dritte Tempel vorbereitet wird und die Tempelgeräte sind zum großen Teil schon wiederhergestellt. Auch die Irakkriege 1991 und 2003 sind sehr detailliert in der Bibel vorausgesagt worden. Und der Herr Jesus hat in seiner Endzeitrede am Dienstag vor Karfreitag, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, viele Zeichen der Endzeit vorausgesagt, die er Wehen nennt. Und Wehen, die kommen ja nicht einmal und dann ist das Baby da, sondern die wiederholen sich. In der Tendenz werden sie intensiver und schmerzhafter. Und genau das ist gemeint in Matthäus 24, wenn der Herr Jesus spricht über Weltkriege. Ja, er spricht über Massenkriege, Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Kriege sind in der Nähe, Kriegsgerüchte in der Ferne. Also Massenkriege, geografisch weit ausgedehnt. Und wenn man sich vorstellt, 1882 kommen die ersten Juden in großer Menge zurück ins Land. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Das war nicht der 27. Weltkrieg der Menschheitsgeschichte. Der erste. Ein Massenkrieg mit 18 Millionen Toten, der eine Schlüsselrolle in der Wiederherstellung des jüdischen Volkes spielte. Durch den Ersten Weltkrieg wurde das Land für die Juden wieder aufgemacht. Das Osmanische Reich der Türken ging unter. Und dann, ein paar Jahre später, wiederholt sich dieses neue Phänomen, Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, mit der Shoah. Aber das Ganze hat dazu geführt, dass die Mehrheit der Nationen stimmten für die Schaffung eines Judenstaates im Land der Vorfahren. So war der Zweite Weltkrieg mit 50 bis 70 Millionen Toten ein Schlüssel zur Wiederherstellung des jüdischen Volkes im Land der Väter. Staatsgründung 1948, also gleich nach der Shoah. Und dann spricht der Herr Jesus weiter über Hungersen, über Revolutionen. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Revolutionen. Ich habe mal so versucht zusammenzustellen. Ich bin auf über 300 Revolutionen gekommen. Das ist unglaublich. Ich weiß, da kann einer kommen und sagen, ja, Revolution, ein Endzeitzeichen, das hat es schon immer gegeben. Was? Die Französische Revolution, weiter. The Glorious Revolution in England, okay, weiter. Ja, gibt schon noch mehr. Aber unsere Zeit ist ein Zeitalter der Revolutionen. Und das hängt zusammen mit Karl Marx, der im 19. Jahrhundert eine Theorie, eine Ideologie des Aufstandes, des Ungehorsams, des Widerstandes und der Revolution aufgebaut hat. Ja, aber das musste so kommen. Der Jesus spricht über Hungersnöte. Das 20. Jahrhundert war, wie auch das 21., das Jahrhundert der Hungersnöte, wo rund 1 Milliarde Menschen nicht genügend Essen hatten. Das ist unglaublich. Wenn man denkt, zur Zeit der Ölbergrede gab es weltweit etwa 300 Millionen Menschen. Das war die Menschheit. Und in unserer Zeit 800 Millionen bis 1 Milliarde. Der Jesus spricht über Seuchen. Und durch das 20. Jahrhundert geht eine Kette von verheerenden Seuchen. Und dann Erdbeben, Christenverfolgung, erzwungener Massenabfall, freiwilliger Massenabfall, viele falsche Propheten, die kommen sollten. Und zwar weiter auch falsche Messiasse. Und falsche Propheten, die große Zeichen und Wunder tun würden. Und wir haben im 20. Jahrhundert 3 Wellen gesehen von Zeichen und Wunder, aber nicht irgendwo in einem Winkel, weltweit, wie wir das in der Kirchengeschichte so nie zuvor hatten, in solchen Dimensionen. Aber es ist genau so, und der Herr Jesus sagt, haarscharf wird es sein, denn sie werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Auserwählten sind in der Bibel die, die sich wirklich bekehren, die echten Gläubigen. Gefährlich für die. Irgendein Guru, der Wunder tut, ist nicht so eine Gefahr für bibeltreue Christen. Aber es sollte ganz anders sein, dass Bibeltreue gefährdet sind, darauf hereinzufallen. Und der Jesus spricht über Sturmfluten, also Tsunamis, Terrorismus, Schreckensereignisse, über moralischen, massiven Zerfall. Und was wir heute erleben, das hat die Weltgeschichte noch nie gesehen. Ich war eine Gesellschaft, die christliche Wurzeln hatte, die nicht einmal mehr weiß, was der Unterschied ist, also wirklich, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau. Ich meine, jeder Hindu weiß das. Jeder Indianer im Amazonas weiß das. Das ist völlig klar. Die müssen nicht die Bibel gelesen haben. Aber was wir heute erleben, das ist nicht nur der Abfall von der Bibel und vom christlichen Glauben und von dem einen Gott, sondern es ist ein natürlicher Abfall, wo sogar das, was schöpfungsgemäß gegeben ist, über den Haufen geworfen wird. Und das sagt der Herr Jesus alles voraus. Und er sagt dann auch, das Evangelium erreicht alle Nationen. Und das ist geschehen. Ich habe nicht gesagt, alle Menschen. Auch nicht alle Stämme. Aber es ist so, in Matthäus 24, Vers 14, sagt der Herr Jesus, dass das Evangelium wird alle Nationen erreichen. So übersetzt die Elberfelder, griechisch ethnos. Luther übersetzte zum Beispiel Völker. Aber das wäre griechisch nicht ethnos, sondern Laos. Ethnos ist die größte Einheit. Laos ist kleiner. Zum Beispiel Indien ist eine Nation, ethnos. Aber Indien, es gibt nicht die Inder. Das sind ganz verschiedene Völker. Die Inder in Kerala, das sind ganz andere Menschen als die in Westbengalen. Ja, aber auch ganz verschiedene Stämme. Ja, das ist aber ein Ethnos. Und Russland genau gleich. Es gibt nicht nur die Slawen. Das sind ganz verschiedene andere Völker und auch Stämme. Aber zusammen Ethnos. Und der Herr Jesus sagt, also alle Ethnoi, Mehrzahl von Ethnos, werden von dem Evangelium erreicht werden. Und das ist in unserer Zeit geschehen. Man unterscheidet ja ungefähr 200 Nationen. Die meisten sind in einer Organisation zusammengebunden, in der UNO. Aber man zählt etwa 10.000 Völker. Ja? Und dann kommen noch die Stämme dazu. Und nun, der Herr Jesus sagt, das Evangelium erreicht alle Nationen. Und dann sagt er, und dann wird das Ende kommen. Das Ende, das ist nicht die Endzeit. Er spricht ja über die Endzeit. Und dann sagt er, das sind die Zeichen der Endzeit. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende in Matthäus 24, das ist die große Drangsal. Von 3,5 Jahren, wie wir gleich noch sehen werden, bevor der Herr Jesus als Messias, König kommen wird. Nicht 7 Jahre, 3,5 Jahre, das ist die große Drangsal. Ja, und der Herr Jesus sagt, alle Nationen vom Evangelium erreicht werden und dann wird das Ende kommen. Boah. Steht vor der Tür. Die UNO ist ja nicht bekannt, die Bibel stützen zu wollen. Diese Grafik hier stammt von der UNO und zeigt Schreckensereignisse von, hier eine Grafik, 1900 bis 2000. Wie die zunehmen, jährlich. Zugenommen haben, jährlich. Ja, sieht man das? Es geht schon. Da wieder ein bisschen runter, rauf. Aber das ist unglaublich. Also welcher Wehenschreiber? Bitte, sieht so aus, ja? Aber das ist genau, was Matthäus 24, 8 sagt. Diese Zeichen sind Wehen. Die wiederholen sich, nehmen die Tendenz zu. Und die Presswehen, das ist jeweils das Schluss, der Schluss. Die schmerzhaftesten Wehen, die aber dann zum Ziel führen. Das ist die große Drangsal. Und dann wird das Ende kommen. Also bis 2000 so. Und ab 2000 geht das weiter. Das ist nicht fertig. Nur die Grafik von der UNO ist da fertig. Das ist so eindrücklich. Man kann es wirklich greifen. Und nicht wahr, wenn die Ökologiebewegung sagt, jetzt droht das Ende. Okay. Warum? Ja, die Katastrophen nehmen zu. Ja, natürlich. Das wussten wir schon längst. Steht ja so in der Bibel geschrieben. Ja, das ist wegen CO2. Bitte, dann gehen wir in den Nebenraum und diskutieren noch über das Thema. Was die genaue Ursache davon ist. Aber das ist ja nicht der Punkt. Ich meine, diese Zunahme von verheerenden Erdbeben, das ist ja nicht wegen CO2. Sondern Erdbeben macht noch CO2 dazu. Ja, aber es geht nicht um, dass wir jetzt klären, was die Ursache ist, aber es ist so, wie es ist. Und das bestätigt die Bibel. Das ist die Endzeit, die Zeit, in der das jüdische Volk heimkehrt. Aber nicht nur das. In dieser Zeit sollte sich auch Europa wieder vereinigen. Europa war mal in großen Teilen geeinigt als das Römische Reich. Und diese Einheit ging in der Geschichte zugrunde. Und zwar so, dass Europa sich selber zerteilte und zerstückelte. Und das hat schließlich zum Ersten Weltkrieg geführt. Und der zweite war die Fortsetzung davon. 1945 war Europa am Boden zerstört. Nun, die Bibel spricht in der Offenbarung über das Römische Reich mit dem Bild von einem Tier mit 10 Hörnern. Und von diesem Tier heißt es in Offenbarung 17,8, das Tier war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. 3 Phasen. Es gab ein Römisches Reich. Es gab eine Zeit, da gab es kein Römisches Reich mehr. Und Europa zerstückelte sich völlig. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich. 1946, nach dem Krieg. In der berühmt gewordenen Rede an der Uni sagte er, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr, als dass 300 Millionen Männer und Frauen Segen statt Fluch ernten. Und die Rede ging ja noch weiter, muss ja nicht alles auswendig rezitieren. Und man hat verstanden. In den weiteren Jahren kam es immer mehr zu einer Annäherung und Integration Europas. Macht eine EWG, eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Aber später hat man gesehen, Wirtschaft ist zu wenig. Wurde das eine EG, eine europäische Gemeinschaft. Das W wurde rausgetan. Aber später hat man gesagt, nein, wir machen eine EU, eine europäische Union. Das ist noch mehr als Gemeinschaft, Vereinigung. Ja, und das ist genau das, was Offenbarung 17 sagt, das Tier wird heraufsteigen aus dem Abgrund. Abgrund, Abyssos. Dieses Wort wird in Römer 10 für das Totenreich verwendet. Und wirklich, das vereinte Europa kam heraus aus der Asche des schrecklichsten Krieges der Menschheitsgeschichte, des Zweiten Weltkrieges. Es kam wirklich aus dem Abgrund, aus dem Abyssos heraus, um dann ins Verderben zu gehen. Und genau in der Zeit, in der die Juden heimkehren, kommt es zu dieser Vereinigung von Europa. Natürlich, sie sagen, aber dieses riesige Schiff, das wackelt. Unglaublich. Ja, natürlich ja, wackelt es. Und wie? Das muss so sein, damit dann die Fortsetzung folgt. Wir kommen darauf zurück. Die Bibel beschreibt ganz besonders in der Prophetie die letzten 7 Jahre vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus. Ich war in Daniel, gibt es eine Prophetie, da werden 69 mal 7 Jahre beschrieben bis zu dem ersten Kommen des Messias. Hat sich genauso erfüllt. Ganz exakt. Aber in Verbindung mit dem zweiten Kommen des Messias wird von einer 70. Jahrwoche gesprochen. Eine Jahrwoche, das sind nicht 7 Tage, sondern 7 Jahre. Vor dem Kommen des herrschenden Messias. Und diese Epoche ist ganz entscheidend wichtig. Für uns noch zukünftig. Und sie ist zweigeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Und ich werde dann noch erklären, was markiert den Anfang und was markiert das Ende. Das Ende kann ich schon jetzt sagen, Jesus Christus kommt als König. Aber es ist so, wir müssen unterscheiden zwischen der Wiederkunft des Herrn Jesus auf dieser Erde in der Zukunft. Sein zweites Kommen auf die Erde. Daneben spricht die Bibel noch über die Entrückung. Und da sagt jemand, ja siehst du, du sprichst immer von 2 Kommen des Herrn Jesus. Aber eigentlich müsstest du von 3 Kommen sprechen. Nein. Wieso? Du sagst doch, bei der Entrückung kommt Jesus Christus. Ja. Ich rede von 2 Kommen des Herrn Jesus auf die Erde. Er kam vor 2000 Jahren auf die Erde, wurde in Bethlehem geboren. Er wird wiederkommen auf die Erde. Zum Beispiel seine Füße werden auf dem Ölberg stehen in Jerusalem. Offenbar Sacharja 14. Also bei der Entrückung wird der Herr nur in den Luftbereich kommen und alle, die an ihn glauben, wegnehmen vor dem Schlimmsten. Evakuieren vor dem Schlimmsten. Und es ist so, die Offenbarung beschreibt uns, was geschieht zwischen Entrückung und Wiederkunft. Da finden wir das Buch mit den 7 Siegeln. Hier auf der Grafik dargestellt. Das ist das Buch der Gerichte Gottes über die Welt. Gott hat ein ganz bestimmtes Programm, das kommen wird an Gerichten. Man kann sagen, dieses Buch beschreibt den Zorn Gottes über eine Welt, die Gott und sein Wort verwirft, die Jesus Christus verwirft. Und das ist alles da in der zeitlichen Reihenfolge in diesem Buch beschrieben. Und es ist so, das siebte Siegel ist das Schrecklichste. Das wird nämlich die letzten 3,5 Jahre eröffnen. Die große Drangsal, von der der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 21 bis 22, es wird so schrecklich sein, wie es noch nie gewesen ist, seit Anfang der Welt, noch je sein wird. Also, wenn die große Drangsal kommt, da wird niemand zweifeln, dass jetzt die große Drangsal ist. Ja, das wird so klar sein. Ich sage das nur, weil manchmal auch gesagt wird, wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht heute schon in der großen Drangsal sind. Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Denn es gab schrecklichere Zeiten vor diesen schlimmen Zeiten, in denen wir jetzt leben. Ja, aber die große Drangsal wird so furchtbar sein, dass der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wenn diese Zeit von Gott nicht verkürzt würde, nämlich auf genau 3,5 Jahre, sogar genau wird gesagt 1260 Tage, das sind Jahre von 360 Tagen, würde kein Fleisch errettet werden. Er sagt nicht, keine Seele errettet werden. Kein Fleisch errettet werden, das heißt, kein Mensch würde überleben. Und wir wissen, heute haben wir auf Erden die Waffen, um die Menschheit nicht nur einmal, sondern ein paar Mal auszulöschen. Und der Jesus sagt hier, die Menschheit wird an den Rand der Selbstauslöschung kommen, wenn Gott die Zeit nicht kürzer machen würde als der Zweite Weltkrieg. Hier noch ein bisschen detaillierter. Die Entrückung. Die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und dazwischen die 7 Jahre, die 70. Jahrwoche Daniels. Und diese Epoche von der Entrückung bis zur Wiederkunft können wir einteilen in die Stunde der Versuchung und die letzten 3,5 Jahre, die große Drangsal. Die Stunde der Versuchung werde ich noch verdeutlichen. Ist die Zeit, wenn der Antichrist, der größte Verführer, erscheinen wird, der die Massen nur noch so im Flug verführen wird. Und sehen wir, in diese Zeit nach der Entrückung fallen diese 7 Siegel. Siegel Nummer 1, gleich nach der Entrückung, bis 6. Und das 7. Siegel, habe ich schon angedeutet, eröffnet die große Drangsal. Das 7. Siegel ist das Schrecklichste. Aber jetzt wollen wir ganz genau sein. Der Beginn dieser letzten 7 Jahre wird der sein. Daniel 9, 27. Er wird einen Bund schließen mit den vielen für eine Jahrwoche. Wer ist er? Man muss in den Versen sorgfältig zurückgehen und dann findet man, das Volk des kommenden Fürsten, sagt dort die Prophetie, wird nach der Ermordung des Messias die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dieses Volk war das römische Volk, die römische Armee. Aber es heißt dort, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt zerstören. Und dieser kommende Fürst, das ist dieser Mann, von dem es in Daniel 9,27 heißt, er wird in der Endzeit, einen Bund schließen mit den vielen. Rabbim, im Buch Daniel, ein spezieller Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Dieser kommende Fürst, werden wir gleich noch sehen, ist der kommende große, mächtige Herrscher über das wiedervereinigte Römische Reich. Und der wird mit Israel einen Bund schließen, für 7 Jahre. Nun ist es so, die Bibel sagt nirgends, dass dieser Bundesschluss am Tag der Entrückung geschehen wird. Und darum habe ich hier ein X gesetzt. Sieht man? Entrückung, X, 3,5 Jahre. Es ist so, die Gläubigen hätten die Entrückung zu jeder Zeit erwarten sollen. Weil nie die Prophetie sagen würde, das und das muss zuerst erfüllt werden. Die Gläubigen konnten einfach auf den Herrn warten, jederzeit. Gott wollte das so, damit wir sehen, was ist wichtig im Leben und was nicht. Jeden Tag bereit, vielleicht heute. Aber was wir jetzt sehen ist, dieses X wird immer kürzer. Und zwar, weil wir sehen, wie die Schachfiguren weltweit aufgestellt sind für die Erfüllung der Prophezeiungen, die erst nach der Entrückung erfüllt werden können. Und wenn man jetzt schon die Schachfiguren sieht und die Entrückung ist noch nicht geschehen, dann wird klar, also X wird immer kürzer. Jetzt sollte es dann kommen. Ja, wir warten jeden Tag, ohne zu rechnen. Und nun ist es so, gleich nach der Entrückung wird das erste Siegel geöffnet werden durch den Herrn Jesus im Himmel. Offenbarung 6. Und das erste Siegel ist ein eigenartiges Gericht. Johannes sieht in der Vision mit bildlichen Darstellungen einen Reiter auf einem weißen Pferd, ein Kriegsmann mit Pfeilbogen und mit goldener Krone. Wer ist das? Das ist also ähnlich wie Offenbarung 19, Vers 11, wo der Herr Jesus aus dem Himmel kommt auf einem weißen Pferd. Er ist gekrönt und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Gerechter Krieg. Das ist Jesus Christus. Aber dieser weiße Reiter, der Reiter auf dem weißen Pferd, das gleicht ja so. Das ist nicht Jesus Christus. Das ist einer, der sich ausgibt, als wäre er der Messias. Das ist der Antichrist. Anti heißt auf Griechisch gegen Christus, aber auch anstelle von. Ja? Antichrist ist der sich an die Stelle von Christus, und Christus ist griechisch für Messias, stellt. Das ist der schlimmste falsche Messias aller Zeiten, der in Israel auftreten wird, in der Endzeit. Aber er kann erst nach der Entrückung offenbar werden, sagt 2. Thessalonicher 2. Und das ist gleich das erste Siegel. Dann kommt das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Das sind dann eben diese X plus 1260 Tage, wobei X immer kürzer wird. Das siebte Siegel eröffnet die große Drangsal. Und jetzt muss ich noch etwas erklären. Bei jedem Siegel geschieht etwas. Der Zorn Gottes kommt über die Welt. Aber beim siebten Siegel geschieht zunächst nichts. Was ist das? Die Ruhe vor dem Sturm. Und dann sieht man sieben Engel im Himmel mit Posaunen. Und wenn der erste Engel posaunt, kommt wieder ein schreckliches Gericht auf die Erde. Zweiter auch, dritter und so weiter. Bis zur siebten Posaune. Und bei der siebten Posaune geschieht zunächst nichts. Warum? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Nachher werden sieben Zornschalen beschrieben, die ausgeschüttet werden, das sind goldene Opferschalen, die auf die Erde ausgeschüttet werden und dann kommt ein Schlag nach dem anderen auf die Erde. Wirklich massiv. Das sind eben keine Flaschen. Ich glaube, wenn man eine Flasche kippt, das macht so, bakbuk, 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 bakbuk. Ja? Darum heißt Flasche auf Hebräisch bakbuk. Aber das sind Schalen. Und wenn man eine Schale kippt, kommt der Schlag sofort auf den Boden. Der ganze Inhalt. Und so wird das sein. Die siebte Siegel besteht aus, beziehungsweise die siebte Posaune besteht aus sieben Zornschalen und dann kommt Jesus Christus wieder. Ja, so ist es aufgebaut, die Offenbarung. Sieben Siegel, das siebte Siegel, sieben Posaunen, die siebte Posaune, sieben Schalen. Das ist der genaue zeitliche Ablauf. Von nach der Entrückung bis zum Kommen des Herrn. Und ich muss sagen, in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 steht, da steht eben, wie die Gläubigen den Herrn jeden Tag erwarteten, weil sie wussten, es muss nichts vorher erfüllt werden. Und wie kurz X war, wussten sie auch nicht. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es von den bekehrten Thessalonichern, sie haben sich zu dem lebendigen Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Von. Im Griechischen steht apo. Und es ist ganz wichtig, dass man, wenn man Griechisch lernt, die Präpositionen, das sind diese kleinen Wörter, gut lernt. Ja, alles ist wichtig. Aber die Präpositionen, apo, ek, dia und so weiter. Und es gibt ganz gute, führende Grammatiken heute, die machen das natürlich, wie das für unsere Zeit so typisch ist, alles grafisch. Wie stellt man apo dar? Wir machen einen Kreis und dann von Kreis ein Pfeil weg. Ja? Und da kann man drüber schreiben apo. Apo ist also das ab dem Kreis. Der Kreis ist hier der Zorn Gottes. Jesus, der uns errettet, apo. Das heißt vor, sodass man genau nicht in den Kreis hineinkommt. Das ist die genaue Bedeutung dieser Präposition. Also, darum empfehle ich, am Rand hinzuschreiben, wenn von steht, noch genauer, Jesus, der uns errettet, vor dem kommenden Zorn. Damit klar ist, also in den Zorn kommen wir nicht rein. Darum haben wir gesehen, den Drückung da, vor dem Buch mit den 7 Siegeln. Wunderbar, nicht wahr? Ja, warum? Einfach Gnade. Einfach Gnade für die Gemeinde. Also umso mehr den Herrn jeden Tag erwarten und die unwichtigen Dinge weglassen und die wichtigen, auf die müssen wir uns konzentrieren. Und jetzt möchte ich zunächst mal die großen Akteure der Endzeit vorstellen. Wer spielt in dieser Zeit eine wesentliche Rolle? Hier in der Übersicht ein paar grundlegend wichtige Personen. Ich werde jetzt sprechen über den Diktator des Westens, der kommende Fürst. Dann über den Antichristen, das ist der falsche Messias in Israel. Und diese zwei werden Freunde sein. Darum wird auch ein Bund geschlossen werden für 7 Jahre mit Israel unter dem falschen Messias, der die Macht übernehmen wird in Israel. Aber dann müssen wir unterscheiden, der Fürst von Rosh, das ist ein Machthaber von Israel aus gesehen im äußersten Norden. Nicht im Norden. Das wird nicht ein Mann sein wie Erdogan. Der ist schon im Norden, aber nicht im äußersten Norden. Die Himmelsrichtungen muss man ja in der Bibel immer betrachten von dem Land Israel aus. Gott sagt in Hesekiel 5,5, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Also für Gottes Geografie ist Israel, das Gott nennt mein Land, das Zentrum. Und zwar genau am Knotenpunkt der 3 Kontinente Europa, Asien, Afrika. Strategisch sensationell. Nicht wahr? Wirklich. Ich meine, das konnte Hesekiel ja noch so nicht wissen. Die Weltkarte kannte er ja nicht so. Und wir müssen sagen, tatsächlich, Hesekiel 5,5. Und darum, die Himmelsrichtungen von Israel aus gesehen, der Fürst von Rosh im äußersten Norden, jetzt gehen wir von Israel hoch, 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 auf dem Globus. Oh, Nordpol, da ist niemand. Ja, aber wir stoppen im letzten Land. Und das ist Russland. Der Fürst von Rosh, wir werden gleich sehen, Russland und seine Verbündeten werden eine wichtige Rolle spielen. Dann spricht die Bibel aber über den König des Nordens. Und das ist nicht der Fürst von Rosh. Ja, da ist jetzt die Türkei wieder wichtiger. Wir werden gleich noch sehen. Aber nicht nur die Türkei. Ich werde gleich ganz genau erklären. Wir wissen ganz genau, was der König des Nordens bedeutet. Aber das ist nochmals ein anderer Machtblock. Dann wird auch erwähnt in der Endzeitprophetie der König des Südens. Und die Könige von Sonnenaufgang. Es wird noch mehr gesagt. Aber ich möchte ja auch irgendwo mal eine Grenze setzen. Ich habe ja nur begrenzt Zeit heute Nachmittag. Ja, und wir wollen den Zeitplan jetzt einhalten. Aber die Bibel spricht auch über die Könige von Sonnenaufgang. Oh, das sind Mächte des Orients, die auch eine Rolle spielen. Aber das allein reicht schon mal, um zu sehen, es wird nicht eine Weltregierung geben. Das wird immer wieder gesagt, aber es stimmt nicht. Und es ist auch gar nicht möglich, weil die große Drangsal eben das Aufeinandertreffen, ja, Treffen ist gut, das Aufeinanderknallen der Zivilisationen bedeuten wird. Und das wäre ja gar nicht möglich mit einer eine Weltregierung, die absolut ist. Natürlich könnte es Revolutionen geben, aber es wird ja gesagt, das ist eine Weltregierung unter absoluter, totaler Beherrschung. Und das stimmt nicht. Dieser Diktator des Westens, von dem noch die Rede sein wird, der wird zwar Einfluss haben auf alle Nationen, Völker und Stämme, aber Einfluss haben ist etwas anderes. Die Amerikaner haben sehr viel Einfluss auf Deutschland. Das wissen wir. Zu viel, würden manche sagen, oder? Aber dabei gehört Deutschland nicht zu den USA. Aber die USA hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Macht ausgeübt, weltweit. Aber es war nicht eine Weltregierung. Es ist nicht das Gleiche. Also, wir müssen diese verschiedenen Akteure und noch einige weitere dazu unterscheiden und dann verstehen wir, aha, die werden aufeinander knallen und das wird die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung bringen. Und werden sehen, die Schachfiguren sind aufgestellt. Wir gehen der Reihe nach. Dieser kommende Diktator wird in Offenbarung 13,1, Diktator des Westens, genannt das Tier aus dem Meer. Jetzt könnte jemand sagen, aber gerade vorhin hast du gesagt, das Tier mit den 10 Hörnern, das sei das Römische Reich, und jetzt sagst du, das ist ein Mann. Oh, ja. Louis XIV hat uns das eigentlich schön beispielhaft gezeigt. Der, ja, ich höre es schon, der hat doch gesagt, l'État, c'est moi, der Staat bin ich. Ja, also eine Person, die das ganze Französische Reich in sich vereinigte. Und so wird das sein. In der Offenbarung ist das Tier mit den 10 Hörnern einerseits das Römische Reich, das vereinigte Europa, aber auch repräsentiert in einer mächtigen Person, die noch kommen wird. Das Tier aus dem Meer. Aber jetzt habe ich doch vorhin gesprochen von Vereinigten Europa und dann plötzlich dieser neblige Ausdruck der Diktator des Westens. Ja, es ist eben so. Die EU ist eine Realität, ja? Mit fast 30 Ländern, die so zusammengebunden worden sind. Das Schiff wackelt, aber es ist so, die EU ist natürlich eingebunden in andere, größere Organisationen. Zum Beispiel die NATO. Und die NATO ist gerade in der jetzigen Zeit wieder so bedeutend geworden. Ich mag mich erinnern an Jahre in meinem Leben, da war die NATO so nebenbei. Eine Sache, die man erwähnte. Und jetzt plötzlich wieder so wichtig. Das ist ein Militärbündnis zwischen Nordamerika, Kanada, USA und ganz vielen Nationen von Europa. Man hat diesen Vertrag geschlossen, um weitere Weltkriege zu verhindern. Und zwar geht das so. Jede Nation, die zu diesem Bündnis gehört, weiß, wenn eine Nation uns angreift, sagen wir Deutschland angreift, dann müssen alle anderen eingreifen. Die müssen helfen. Das ist nicht eine Frage der Entscheidung. Das ist so abgemacht, fix. Das heißt, alle müssen da dazukommen. Und das hat man extra so gegründet, um Leute, die einen solchen Gedanken hätten, zum Beispiel Deutschland anzugreifen, dass sie das niemals tun würden. Weil sie wissen, wenn die alle kommen, dann ist es mit uns aus. Ja, und so denkt man, das ist die Möglichkeit, wie wir Weltkriege verhindern können. Aber das geht eben nur so lange gut, bis nicht einer kommt, der sagt, das ist mir egal. Oh. Und das kann man sich heute plötzlich wieder vorstellen. Dass einer sagt, ja natürlich, nach mir die Sintflut. Und dann wird aber ein solches Bündnis, das geschaffen wurde, um Weltkriege zu verhindern, wie genau der Anlass zu einem Weltkrieg. Ja, was geschieht dann? Ja, die NATO greift ein. Ja, die NATO greift ein. Aber die USA, die ist auch eingebunden in den Interamerikanischen Vertrag über gegenseitigen Beistand, den Pakt von Rio. Und sieht man diese dunkelblauen Länder? Fast alle Länder von Südamerika, auch aus Mittelamerika, gehören dazu. Wenn die USA angegriffen wird, dann müssen praktisch alle Staaten von Südamerika der USA helfen. Ja, aber die USA ist auch wieder ein Mitglied der NATO. Also, wenn die NATO in den Konflikt kommt und die USA wird angegriffen, dann muss der Interamerikanische Vertrag auch, dann haben wir einen Weltkrieg. So geht das. Ja, so gehen wir mal in die Pause.